Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. Dieses Mal stellen wir euch zwei junge Medienformate vor. Wir sind zu Besuch in der Social-Media-Redaktion der WZ, also der Wiener Zeitung, und erfahren, wie das Storytelling in Videoformaten funktioniert. Außerdem geben wir einen Einblick in das Magazin Zimt, das sich mit dem Thema Leben mit psychischen Erkrankungen befasst.
Die Corona-Pandemie machte deutlich, wie sich psychische Belastungen auswirken und dass sie jede und jeden betreffen können. Über Erkrankungen wie Burnout oder ADHS wird in sozialen Medien zurzeit viel gesprochen. Experten und Expertinnen warnen Medienkonsumentinnen und Konsumenten allerdings davor, sich anhand solcher Videos selbst zu diagnostizieren. Angststörungen oder Schizophrenie hingegen bleiben stigmatisiert. Wie lebt es sich mit psychischen Erkrankungen und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Damit beschäftigt sich Zimt, das Magazin für die Psyche. Gegründet als Online-Magazin, erschien heuer eine Sommerausgabe in Printform. Meine Kollegin Sandra Knopp hat Carina Grünauer, eine der beiden Gründerinnen, in der Redaktion am Wiener Spittelberg getroffen. Im Gespräch geht es um den Magazinstart, eine Recherchewerkstatt und die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen.
In den klassischen Medien ist das eigentlich sehr, sehr wenig vertreten. Also das wird nicht thematisiert. Es ist stark tabuisiert und stigmatisiert, oftmals für die Menschen darüber zu sprechen, was sie eigentlich so betrifft oder bedrückt. Und eigentlich fanden wir, das ist irgendwie so unbefriedigend, weil das haben wir nicht verstanden. Also man hat auch irgendwie probiert, also Jana hat ja als freie Journalistin, bevor wir Zimt gegründet haben, auch immer wieder mal solche Themen gepitcht. Und es wurde oftmals abgelehnt. Also es war noch vor Corona. Mit Corona hat sich die Situation für das Thema, sage ich jetzt mal, ein bisschen gebessert, weil man ist aufmerksam geworden, den Menschen geht's nicht so gut. Was ist denn da überhaupt die Ursache? Es ist aber häufig noch immer sehr, sehr oberflächlich, was da behandelt wird. Vielmals wird das nur thematisiert eben in Fachmagazinen. Und für uns ist dann klar gewesen, es ist einfach eine Lücke da. Also es gibt eigentlich praktisch kein Magazin, das sich mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen auseinandersetzt und die auch verständlich vermittelt. Also vor allem für junge Menschen, die ja durch eben die Covid-Pandemie hauptsächlich belastet waren oder noch immer sind, für die gibt's eigentlich keine Plattform.
Das wollten Jana Reininger da Rosa und Carina Grünauer ändern. Da Rosa ist Soziologin und Journalistin. Zu ihren Schwerpunkten zählen Wohnen, Flucht und Psyche. Carina Grünauer ist Sprachwissenschaftlerin mit Psychologie-Schwerpunkt.
Eigentlich hat Jana einen Aufruf gestartet. Das ist ein bisschen klassisch wie ein Online-Dating gewesen. Also wir haben uns auf Facebook gefunden. Sie hat einen Aufruf gestartet, dass sie ein Magazin gründen möchte. Und ich habe mich darauf gemeldet, weil ich ja eben in einer Umbruchphase wieder war und sehr, sehr gerne eben wieder was Journalistisches machen wollte. Ich habe ja eben auch Psychologie mal studiert und dachte mir, das wäre jetzt eine Wahnsinnsgelegenheit. Ich nutze das einfach. Und haben mich gemeldet und dann haben wir telefoniert und fanden uns auf Anhieb sympathisch. Für uns ist das so ein Herzensprojekt, dass wir gesagt haben, wir probieren, was geht. Wir versuchen, das multimedial aufzusetzen, weil über viele Kanäle kann man möglichst viele Leute erreichen.
Zunächst starteten die Journalistinnen im Februar 2022 mit dem Online-Magazin zimtmagazin.at. Es gibt verschiedene Rubriken, etwa Porträts von Menschen mit einer Angststörung oder Recherchen zur gesellschaftlichen Isolation von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es gibt eine Meinungsrubrik und ein Glossar. Wie bei jeder Neugründung braucht es Personen, die an das Produkt glauben.
Wir haben eigentlich von Anfang an schon auch den Medienstart bei der Wiener Wirtschaftsagentur bekommen und haben da eben für Website-Aufsätzen oder ein bisschen Fortbildungskurse und so weiter gemacht. Dann haben wir letztes Jahr eben die große Medienprojektförderung bekommen. Die hat hauptsächlich das Printmagazin zum Ziel und daneben noch den Podcast.
Das erste Printmagazin ist ein Sommerheft. Abgebildet darauf ist jemand, der mehrere Sorten Eis in einem Scharnitzel genießt. Mehr fühlen steht auf der Titelseite und Sommer ist die Saison der Freude, doch auch andere Gefühle machen nicht hitzefrei. Lasst sie sehen. Viele Menschen erleben den Sommer mit gemischten Gefühlen. Alle Welt erwartet sommerliche Leichtigkeit. Zudem sind auch viele Bezugspersonen auf Reisen. Das kann den Alltag erschweren.
Wir wollen ja grundsätzlich die Themen entstigmatisieren und enttabuisieren und dann ist es eigentlich irgendwie der falsche Weg, auch immer über diese Schwere zu sprechen, über die Belastung, über Krankheit, wie schlecht es einem geht, sondern es soll ja auch immer einen Ausweg geben. Also die Personen, mit denen wir sprechen, die sind alle schon in Therapie. Das ist uns ganz wichtig, dass es keine Akutpersonen gibt, die da mit uns reden, weil wir keine Retraumatisierung verursachen wollen und ähnliches. Also deshalb ist für uns so gewesen, okay, wenn wir es jetzt im Sommer machen und es ist eine Ausgabe, die eine längere Halbwertszeit als die meisten Magazine haben soll, dann muss es ein übergeordnetes Thema sein. Und eben, es gibt ja im Sommer sehr, sehr viele positive Gefühle auch und über die kann man natürlich auch sprechen. Und es gibt aber auch die anderen, also ist für alle Platz.
Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Sollen das Menschen sein, die Leute kennen, die vielleicht auch psychische Probleme haben? Sollen das einfach Interessierte sein? Wen habt ihr als Zielgruppe ausgefasst?
Grundsätzlich ist die Zielgruppe soweit, also Menschen zwischen ungefähr 16 und 45. Oftmals sind es aber auch Angehörige, die interessiert sind, also die beispielsweise eine Schwester, ein Kind etc. haben, die von einer psychischen Belastung oder vielleicht einer psychischen Erkrankung sogar betroffen sind und nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen oder wie sie mit den Personen umgehen sollen. Und wir versuchen da auch Aufklärung zu betreiben, Wissen zu vermitteln und eben mit, sowohl mit Betroffenen, also mit denen wir selbst sprechen, eben auch mit Angehörigen da auch das Gespräch zu suchen.
Und warum habt ihr euch eigentlich auch für Print entschieden? Weil Print ist ja doch ein Medium, dem nachgesagt wird, der Vergangenheit irgendwann anzugehören, das teuer ist mit dem Druck und den steigenden auch Kosten für Papier und so weiter. Warum habt ihr euch gesagt, Print wollen wir auch mal ausprobieren?
Für uns ist ganz klar gewesen, dass wir über online gar nicht alle Menschen, die das Thema betrifft, erreichen können. Es gibt viele Menschen da draußen, die nutzen Social Media tatsächlich nicht oder die unser Online-Magazin gar nicht so kennen. Wir haben nicht so riesige Werbebudgets dahinter, dass wir das großflächig überall anwerben und verlinken können, dass wir diese Reichweite von Anfang an gleich erreichen können. Jetzt haben wir uns gedacht, vor allem, wo treffen wir Menschen mit Diagnosen an? Das ist oftmals auch in einem Wartezimmer beispielsweise oder auch an anderen Orten, wo man jetzt gerade ist, wo man vielleicht auch einfach nicht damit rechnet. Wenn man jetzt vielleicht auch in Urlaub fahren möchte und man steht vor dem Zeitschriftenregal und nimmt sich was mit, man kann sich da an der Stelle eben auch informieren. Und wir lieben auch diesen Kanal, weil, also es hat ja noch eine Haptik, ja, es ist ja ein ganz anderes Lesegefühl, wenn ich ein Magazin in der Hand habe. Ich kann mich zurückziehen in die Hängematte, auf den Schaukelstuhl, ins Bett und kann da in Ruhe lesen. Das ist was anderes, wenn ich mein Handy in die Hand nehme und da scrolle, da lenkt mich immer irgendwas ab.
Wie geht's dir denn bei der Auswahl der Themen, egal jetzt ob online oder print, vor?
Wir haben oftmals Menschen, die sich bei uns melden tatsächlich. Also wir werden häufig angeschrieben von Personen, die ihre Geschichte und ihre Erfahrungen mit anderen teilen wollen. Aus Gesprächen, aus Interviews ergeben sich oftmals dann Themen auch, die dann darüber hinausgehen und in tiefere Recherchen münden. Also wir haben schon einen Redaktionsplan grob, aber wir überlegen uns nicht jedes einzelne Thema, sondern wir lassen vieles passieren. Und wir haben festgestellt, also die größte Vielfalt passiert tatsächlich auch einfach durch unsere Leserschaft.
Das heißt, da wenden sich wirklich Menschen an euch, die sagen, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen?
Ja, genau. Also oftmals eben auch über Social Media. Und das ist auch total fein, weil das meistens eben Menschen sind, die schon mal ihre persönliche Geschichte reflektiert haben, die einfach schon wissen, wie sie mit dem Thema umgehen können, die einen Ausweg gefunden haben, eben aus dieser belasteten Zeit. Und das ist für uns extrem wichtig und eben auch für die Lesenden.
Das finde ich eh spannend, weil ich mich gefragt, wie ihr zu euren GesprächspartnerInnen kommt, weil das ja gar nicht so leicht ist, wenn viele Themen einfach quasi stigmatisiert sind. Also das hat mich interessiert, wie das funktioniert. Das heißt, meistens sind es Leute, die sich selber melden, aber ihr habt doch sehr viele Experten und ExpertInnen im Heft, oder?
Das ist richtig. Also vor allem unsere Recherchen sind immer mit mindestens 2, 3, 4, 5, je nachdem, Expertinnen mal diskutiert worden. Also da gibt es sehr viel fachliche Expertise. Wir haben zusätzlich auch eine Psychotherapeutin, die eben klinische Psychologin ist und die Inhalte auf ihre Korrektheit überprüft. Also es ist alles, was wir veröffentlichen, ist validiert. Das ist uns auch eben sehr wichtig, weil es diese Qualitätssicherung gerade bei solchen heiklen Themen unbedingt braucht.
ZIMT wendet sich auch bewusst an Menschen, die über Themen rund um Psyche berichten wollen. Es gibt einmal im Quartal eine ZIMT-Recherchewerkstatt. Die Schreiber und Schreiberinnen werden von den Journalistinnen bei der Recherche und dem Schreibprozess unterstützt.
Wir rufen immer dazu auf, also meistens über den Newsletter und über Social Media, dass wir wieder eine Recherchewerkstatt machen. Wir haben wirklich Zulauf, also beim letzten Mal war es so, dass wir die Anmeldungen dann stoppen mussten, weil natürlich der Gesprächskreis, wenn da zu viele Personen sind, dann nicht mehr funktioniert. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die bei uns einfach mitarbeiten wollen. Das ist mega schön zu sehen. Und wir haben wirklich auch im Heft, haben wir ja einige Personen dabei begleitet, ihre erste eigene Recherche zu machen. Und das ist eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil gerade auch bei großen Medienhäusern funktioniert das nicht. Also da bekommt man in der Regel eine Absage, das Thema wird nicht angenommen oder auch der Beitrag dann am Ende und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Wir wollen eben das nicht so machen. Wir wollen Journalismus eben auch ein bisschen weltlicher machen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken kann. Also, dass die Berührungsängste davor fallen, dass man auch tatsächlich sich das mal zutraut. Vor allem bei Betroffenen ist es häufig so, dass ein bestimmtes Thema sie ja irrsinnig interessiert und sie eigentlich mehr darüber erfahren wollen und nicht genau wissen, wie. Das heißt, sie kommen häufig mit einem Thema zu uns in die Werkstatt. Und wir besprechen das und wir haben auch ein Rechercheformular, anhand dessen sie dann irgendwie schauen können, wie sie das Thema aufbereiten können, dass sie da so eine Basisrecherche machen, was eben auch schon darüber geschrieben wurde. Und wir begleiten tatsächlich dann alle textlichen Schritte, bis dann am Schluss das fertige Werk bei uns dann veröffentlicht werden kann.
Ist es dann so ein Wochenende oder zwei Wochenenden oder wie macht ihr das, also diese Werkstatt, wenn die einmal im Quartal stattfindet?
Das ist ein Abend, der führt aber dazu, dass wir, also einmal sitzen wir beisammen und tauschen uns aus. Feedback ist auch unter den Teilnehmenden immer sehr interessant. Und dann gehen die Teilnehmenden einfach damit nach Hause mit dem Thema, überlegen sich das nochmal, schreiben ihre Gedanken dazu nieder und kommen damit dann wieder auf uns zurück. Und wenn es dann soweit ist und es ihnen ernst ist, weil viele Themen sind dann gar nicht so ausgereift oder es fehlen dann doch die Ressourcen, dann gibt's das eben nicht. Aber die Themen, die dann weiterverfolgt werden, die begleiten wir dann auch eben in der Entstehung.
Wo führst du zurück, dass einige Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS, dass darüber mehr gesprochen wird als über andere? Also warum gibt es so quasi unter Anführungszeichen Trenderkrankungen und wieder andere, die ein totales Tabu sind?
Ich glaube, vor allem bei ADHS ist es gesellschaftlich insofern akzeptiert, in Anführungszeichen, weil da ist ja eine ganz andere Arbeitsmoral häufig dahinter. Ja, also es gibt eben da auch Phasen, wo Menschen einfach irrsinnig produktiv werden. Und gerade in unserer Leistungsgesellschaft ist das etwas, was gut ankommt. Also man kann sich auch in den Burnout arbeiten. Das ist auch etwas, worüber man sprechen kann grundsätzlich. Ja, es ist nicht so tabuisiert. Jetzt, wenn jemand sagt, ich habe Schizophrenie beispielsweise oder eben, wie du gesagt hast, Angststörungen. Das ist tatsächlich etwas, was wir mit einem komischen Bauchgefühl beobachten, weil die Selbstdiagnose dahinter, also eben auf Social Media vor allem, total kritisch zu sehen ist. Also manch einem kann es vielleicht helfen, sich zu überlegen, vielleicht bin ich ja auch betroffen, aber das ist so weit weg. Also diese 5 stigmatisierten Symptome, ja, sind einfach so ein bisschen random, muss ich sagen. Die treffen natürlich auf viele zu und ich glaube, das ist auch das, weshalb es so viel Reichweite generiert.
Präventionsarbeit ist wichtig, damit Menschen Anzeichen für psychische Belastungen wahrnehmen und gegensteuern können. Doch Therapieplätze auf Krankenkasse sind rar. Überhaupt müssen viele Menschen auf Therapieplätze lange warten. Und dann ist nicht gesagt, dass die Chemie mit dem Therapeuten oder der Therapeutin stimmt.
In Deutschland ist es relativ ähnlich wie hier. Also es ist nicht so der Fall, dass man tatsächlich direkt zu einer Psychotherapeutin kommt. Ich erinnere mich noch, ich war als Jugendliche auch bei einer Psychotherapeutin. Das war relativ einfach, mal grundsätzlich dahin zu kommen. Aber wenn man sich diese Person nicht richtig aussuchen kann, dann bringt die Therapie auch nichts, weil es sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine Therapie dann auch tatsächlich was bewirkt. Ja, das ist in der Tat so. Ist häufig, dass Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise, People of Color und andere marginalisierte Gruppen, wenn sie zu einer Psychotherapeutin kommen, nicht unbedingt die Person antreffen, die für sie die richtige ist. Also vor allem sind es ja privilegierte Menschen, die Psychotherapie anbieten. Psychotherapie, die Ausbildung ist irrsinnig teuer. Das muss man sich leisten können. Und wer ist das? Ja, es sind in der Regel eben nicht diese Menschen aus diesen Gruppen. Und deshalb verstehen diejenigen, die eben diese Psychotherapie anbieten, oftmals einfach nicht die Ausgangssituation der Betroffenen. Und das ist ein entscheidender Faktor, der einfach zum Scheitern dieser Therapie dann letztendlich beiträgt.
Das heißt, es braucht nicht nur mehr Therapieplätze, es braucht auch mehr Angebote in der Ausbildung für künftige Psychotherapeuten und Therapeutinnen.
Das ist richtig. Es hat zwar jetzt auch die Uni jetzt nachgezogen, es gibt jetzt grundsätzlich schon Bestrebungen, dass es mehr Ausbildungsmöglichkeiten gibt, ob sie doch die richtigen Menschen dann mitnehmen. Also eben, wie gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund, steht das denen überhaupt offen? Oftmals gibt es sprachliche Barrieren, wo man sich dann auch fragt, warum wird da nicht von Anfang an angesetzt, dass man die Menschen unterstützt? Die Bürokratie ist irrsinnig absurd. So habe ich auch schon festgestellt, und ich komme nur aus Deutschland und kenne anderes, also andere Bürokratiemonster. Und es ist total schwierig, da durchzusteigen. Und da fehlen dann die Ressourcen für die passende Ausbildung. Da fehlen dann überhaupt die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, was kann ich denn überhaupt machen, wie komme ich dazu, welche Optionen sind für mich auch beruflich drin. Oftmals sind es auch Menschen, die haben vielleicht diese Ausbildung in ihrem Heimatland, also jetzt vor allem mit Migrationsbiografie, aber sie wird hier nicht anerkannt und so weiter. Also es ist sehr, sehr schwierig für marginalisierte Gruppen, da den Einstieg zu finden. Und vor allem Geld ist ein irrsinnig großes Problem.
Für den Herbst hat Zimt einiges vor. Es gilt, mehr Menschen auf das Magazin aufmerksam zu machen und als Abonnenten oder Abonnentinnen zu gewinnen. Die Abos bewegen sich zwischen 5,50 Euro und 17,50 Euro pro Monat. Geplant ist auch eine gedruckte Winterausgabe. Der Newsletter wird überarbeitet und es wird einen Podcast geben. Dazu gibt Carina Grünauer folgendes Preis.
Das werde ich mit unserer Psychotherapeutin gemeinsam machen. Es wird ein Gesprächsformat sein und ich will noch nicht so zu viel verraten, aber es wird ein etwas spannenderes Thema sein. Also es ist vielleicht mit einem Augenzwinkern zu betrachten.
Am 23. Oktober findet übrigens die nächste Recherchewerkstatt statt. Anmeldungen bitte unter event@zimtmagazin.at mit dem Betreff Werkstatt.
Vom Spittelberg zieht es uns nun in den dritten Wiener Gemeindebezirk, in die Büroräumlichkeiten von Hashtag Jetzt. Der Verlag für neuen Digitaljournalismus entwickelt und produziert Bewegtbild-, Audio- und Multimedia-Formate. Eines davon ist WZ Daily, die Wiener Zeitung, auf Social Media.
Ja, das Besondere ist, dass wir sehr frei sind in unserer Berichterstattung. Also dadurch, dass wir eben nicht an Breaking News und an Tagesaktualität gebunden sind, können wir uns die Zeit nehmen, wirklich tief in gewisse Themen reinzugehen. Andererseits haben wir natürlich diese Zeitbeschränkung, dadurch, dass wir auf Social Media unterwegs sind. Das heißt, unsere Beiträge dürfen meistens nicht länger sein als 90 Sekunden. Und das stellt uns vor gewisse Herausforderungen. Wie erzählt man eine journalistische Geschichte sorgfältig und gut mit dieser knappen Zeitbeschränkung? Und das macht es dann wiederum sehr spannend und man muss auch sehr kreativ sein. Also das ist auch was, was, glaube ich, unsere Redaktion sehr auszeichnet. Wir müssen und dürfen auch sehr viel Zeit in die Überlegung der Gestaltung reinstecken. Wo nehme ich das auf? Wie soll das Video aussehen? Und wie erzähle ich eine Geschichte cool in kurzer Zeit?
Tini Engel ist eine der drei Hosts von WZ Daily und ist seit Juni 2023 die Redaktionsleiterin des WZ Social Media Teams. Geboren wurde sie 1995 in Süddeutschland in einem kleinen Ort namens Tettnang. Engel absolvierte ihr Masterstudium Journalismus und Neue Medien an der FH Journalismus in Wien. Ihre Masterarbeit drehte sich um Chancen und Risiken für deutschsprachigen Journalismus auf TikTok. Seit November 2021 arbeitet sie bei Hashtag Jetzt in der Entwicklung und Produktion studentischer Social Media Formate.
Ich finde es einfach cool, Geschichten zu erzählen. Ich finde es schön, Menschen eine Stimme zu geben, die sonst vielleicht nicht so die Plattform dafür hätten. Was ich auch cool finde am Journalismus, ist einfach mächtigen Personen auf die Finger schauen. Personen, die in Verantwortungspositionen sitzen, ein bisschen zur Rechenschaft zu ziehen. Genau, das sind so Dinge, die mich antreiben.
Mit ihrem Team, Sandra und Simon, produziert die 28-Jährige Videos für Instagram, TikTok und YouTube.
Also unsere Zielgruppe ist dieselbe Zielgruppe wie die von der Wiener Zeitung allgemein. Also es sind Menschen zwischen 20 und 30, die sich in großen Transformationsprozessen oder Umbrüchen in ihrem Leben gerade befinden. Das kann sowas sein wie der erste Job, die erste eigene Wohnung, das erste Studium, das erste Kind. Also diese ganzen Firsts im Leben. Im Falle von der Social Media Redaktion natürlich, wir produzieren Inhalte für Social und da sprechen wir vielleicht teilweise sogar noch eine etwas jüngere Zielgruppe an, die vorwiegend journalistische Inhalte auf Social Media konsumiert, wenn nicht sogar ganz. Deshalb ist es natürlich wichtig, auch einfach Qualitätsjournalismus für soziale Medien zu machen, weil sonst eben das Risiko besteht, dass diese Menschen gar keine journalistischen Inhalte mehr konsumiert. Also ich sehe uns als Redaktion da auch in einer gewissen Verantwortungsposition, das Weltgeschehen an junge Menschen heranzuführen.
Die Wiener Zeitung hat selbst einen Transformationsprozess durchgemacht. Die letzte gedruckte Ausgabe der bis dato ältesten Tageszeitung der Welt erschien am 30. Juni 2023. Seitdem ist sie vor allem ein Online-Medium und unter der Abkürzung WZ bekannt. Das dreiköpfige Social-Media-Team ist bei Hashtag Jetzt angestellt, aber in engem inhaltlichen Austausch mit der WZ.
Ja, ich glaube tatsächlich, es unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem normalen Redaktionsalltag. Also wir haben auch Redaktionssitzungen und Redaktionspläne. Wir brainstormen unsere Themen, sitzen uns zusammen, diskutieren diese Themen. Wir stimmen sie ab mit den Verantwortlichen bei der Wiener Zeitung. Und genau, und dann fragen wir Interviews an, gehen drehen, sitzen im Schnitt. Also es ist eigentlich von der journalistischen Praxis her unterscheidet es sich nicht vom journalistischen Beruf in anderen Redaktionen. Ich glaube, da, wo es sich unterscheidet, ist halt eben in der technischen Umsetzung, dass wir natürlich viel mehr ein Bewusstsein für Kamera, für Bild, für Schnitt, für Storytelling im Videoformat mitbringen müssen.
Tini Engel macht es viel Freude, vor der Kamera zu stehen. Manchmal filmt sie sich selbst, meist filmt aber ein Kollege oder eine Kollegin mit dem Smartphone. Darauf werden die Videos auch geschnitten.
Wir versuchen uns von der Optik her anzupassen an Inhalte, die sonst auf dieser Plattform geteilt werden. Das heißt, wir versuchen eigentlich so auszusehen, wie der TikTok-Beitrag von meiner Freundin Laura auch aussehen würde. Genau. Wir versuchen uns da nicht groß zu unterscheiden von anderen Inhalten. Genau. Und es verschnellert die Prozesse, weil wir haben das Material am Handy, können alles am Handy schneiden. Das macht's einfach.
Die Social-Media-Redakteurin interessiert sich als überzeugte Feministin vor allem für gesellschaftspolitische Themen. So hat sie sich intensiv mit dem Thema Femizid auseinandergesetzt und auch Beiträge über Kleidervorschriften an Schulen gemacht. Wie lässt sich eine Geschichte in 90 Sekunden erzählen?
Ich bin mittlerweile sehr gut im Kürzen geworden, muss ich sagen. Ich streiche Halbsätze, was das Zeug hält. Ich glaube, man muss ein gutes Gespür dafür haben, was ist die Kernaussage. Und auch zu sagen, was kann weg, was kann nicht weg, was ist wichtig. Man muss dann auch aufpassen, wie viel kann weg, bevor es die Aussage verfälscht. Das darf natürlich dann nicht passieren. Ich glaube, Journalismus allgemein könnte viel knapper und kompakter werden. Das ist eine Herausforderung. Was kurz zu machen, ist schwieriger, als es lang zu machen. Und ich glaube, in vielen anderen Formaten schreibt man halt dann so eine Seite, zwei Seiten aus Bequemlichkeit auch, weil man so, man kann viel erklären, man kann ausschweifen. Auf Social Media geht das halt nicht. Du musst halt wirklich schnell auf den Punkt kommen, sonst verlierst du die Menschen und sonst schaffst du es auch nicht in der Zeit, die du hast.
Die Videos auf TikTok und Instagram werden alle im Hochformat produziert. Tini Engel ist auch für ein längeres Social Media Format der WZ im Querformat verantwortlich. Bei Umlaut Ö handelt es sich um eine Reportagereihe der Wiener Zeitung. Die Hosts Safiye und Raphael berichten über die Gefahr von Nudes, also Nacktbildern, über Jugendkriminalität, aber auch über Selbstdiagnosen auf Social Media, wie habe ich Autismus?
Das ist ein Thema, das haben wir von Social Media aufgegriffen. Also das hat getrendet auf TikTok, auf Instagram. Das war ein riesiges Thema für junge Menschen auf Social Media. Und die Doku wurde auch viel angeklickt. Also dann sieht man, okay, wenn man das aufgreift und dann so ein bisschen diese Problematik und Thematik auseinandernimmt, dann Expertinnen dazu holt, dann bietet das auf jeden Fall für junge Menschen einen Mehrwert.
Wer auf Social Media journalistisch unterwegs ist, weiß viel über die Eigenarten der sozialen Netzwerke. Einige Beiträge werden mehr ausgespielt als andere. Einige Begriffe sind tabu, was es schwieriger macht, über bestimmte Themen zu berichten.
Naja, so Wörter wie zum Beispiel Sex, Drogen, Alkohol, Cannabis war mal ein Thema. Wir haben mal ein Video gemacht über die Abnehmspritze Ozempic. Dieser Beitrag wurde geshadowbanned und wir glauben, es war wegen dem Wort Spritze, weil wir 5-mal in dem Beitrag Spritze gesagt haben. Politische Inhalte auch, Rechtsextremismus, ganz schwierig. Wir waren auf einer identitären Demo vor einigen Wochen und dieser Beitrag wurde gesperrt. Und es wurde vom Algorithmus uns unterstellt, dass wir rechtsextremistisches Gedankengut verbreiten würden. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben nur über eine rechtsextreme Demo berichtet, haben Einspruch erhoben, aber das Video ist gesperrt geblieben.
Die User und Userinnen melden sich mit Lob und Kritik. Manchmal gibt es auch Hasskommentare. Hierfür hat die Wiener Zeitung ein Community-Management, das auf Kommentare eingeht, Rückfragen beantwortet und Kommentare löscht, die beleidigend sind. Den Erfolg eines journalistisch gestalteten Social-Media-Videos bestimmen mehrere Faktoren.
Das wichtigste Kriterium ist für mich Interaktion, weil die Anzahl der Kommentare auch ein ziemlich einfacher und klarer Indikator dafür sind, ob wir ein Thema getroffen haben, was die Zielgruppe interessiert. An zweiter Stelle stehen dann so Indikatoren wie Likes. Likes sind natürlich schön, heißt aber nicht unbedingt, dass also es heißt, die Menschen sind einverstanden mit dem, was man gemacht hat. Das ist jetzt nicht unbedingt unser Ziel als JournalistInnen, aber man freut sich natürlich trotzdem drüber, wenn die Leute einen Beitrag mögen. Und Views sind auch wichtig.
In der Social-Media-Redaktion der WZ arbeiten regelmäßig Praktikantinnen und Praktikanten.
Mir ist es wichtig, dass sie ein Gespür für die Plattform mitbringen. Also, dass sie selber auf TikTok und Instagram unterwegs sind, dass es sie interessiert, wie Inhalte hergestellt werden, dass sie ein Gespür für Trends haben. Unsere Praktikantinnen sind oft recht jung, also um die 20 Jahre. Und dann interessiert es mich natürlich auch oft, was sie denken. Dann frage ich eben auch, hey, würde dich das abholen, dieses Thema? Weißt du was darüber? Würde dich das interessieren? Und das ist dann immer ganz cool, natürlich die Perspektive von jemandem zu haben, der jünger ist als ich. Wonach ich Ausschau halte bei PraktikantInnen, ist natürlich auch das Interesse an Journalismus. Sie müssen keine Erfahrung mitbringen, aber sie müssen Interesse mitbringen und den Willen, was zu lernen. Viel Eigeninitiative mitbringen ist auch wichtig. Es ist bei Hashtag eigentlich ganz cool. Ich meine, wir sind hier in einem Startup, es gibt Hashtag seit 3 Jahren. Und das heißt, man kann noch recht viel ausprobieren und recht viel machen. Und wenn eine Praktikantin dann zu mir kommt und sagt, hey, ich würde voll gerne auf diesem Projekt mitarbeiten oder ich habe da eine Idee für ein Format, dann freue ich mich drüber und das funktioniert meistens auch sehr gut, ja.
Die Nationalratswahlen am 29. September werden auch in der Social-Media-Redaktion der WZ Thema sein. Aber die politische Berichterstattung wird dieses Jahr auch noch über die österreichischen Grenzen hinausgehen.
Ja, also wir bereiten gerade unsere Videodrehs für die Nationalratswahl vor. Da haben wir einige Interviews in der Pipeline mit SpitzenkandidatInnen. Darauf freue ich mich sehr. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist die Berichterstattung über die US-Wahl. Ich werde tatsächlich Ende Oktober in die USA fliegen und dort für die WZ berichten. Geplant sind New York, Washington und dann im ländlichen Bereich Pennsylvania beziehungsweise auch die Hauptstadt Harrisburg.
Mehr über die Social-Media-Angebote der WZ sowie die anderen Medienangebote des Digitalverlags Hashtag Jetzt findet ihr im Netz unter Hashtag.jetzt. Die WZ-Videos könnt ihr auch auf TikTok, Instagram und YouTube ansehen. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen könnt ihr unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.